Ich habe die Predigt beschrieben mit "Ist dein Grund fest?" Fragezeichen. Tobias hat ja schon, also natürlich wollen wir die Himmelfahrt nicht ignorieren. Tobias hat ja aus der Apostelgeschichte vorgelesen. Ich möchte, was Lukas zuvor geschrieben hat, im Lukas-Evangelium auch noch lesen. Das ist Lukas-Evangelium Kapitel 24, ab Vers 44. Und da lesen wir: Er aber sprach zu ihnen: Das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Dass alles erfüllt werden müsse, was im Gesetz Moses und den Propheten und den Psalmen, wohlgemerkt, wir haben da gerade davon gehört, Psalm 24, und dem Psalm von mir geschrieben steht. Da öffnete er ihnen das Verständnis, um die Schriften zu verstehen, und sprach zu ihnen: So steht es geschrieben, dass Christus leiden und am dritten Tage von den Toten auferstehen werde, und dass in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden soll unter allen Völkern. Fanget an, in Jerusalem Zeugen davon zu sein, und siehe, ich sende euch die Verheißung meines Vaters. Ihr aber bleibet in der Stadt, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Er führte sie aber hinaus, bis in die Nähe von Bethanien, hob seine Hände auf und segnete sie. Und es begab sich, indem er sie segnete, schied er von ihnen und wurde aufgehoben gen Himmel. Und sie fielen vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen und lobten Gott. Also da hat Lukas zum ersten Mal von der Himmelfahrt berichtet und setzt dann eben an in der Apostelgeschichte und berichtet das nochmal. Wir kommen also von Ostern her immer noch. Der Herr wurde gekreuzigt, er starb, er wurde begraben und wurde wieder lebendig. Dann blieb er 40 Tage bei den Jüngern und legte ihnen die Schrift aus, wie wir gerade gehört haben, damit sie endlich die Zusammenhänge verstehen. 40 Tage Bibelschule mit Jesus. Stellt euch das mal vor. Und dennoch wurden sie nicht perfekt. Sie haben auch weiter mal geirrt. Siehe Petrus, von dem Paulus ja schrieb: Ich widerstand ihm ins Angesicht, denn er war im Unrecht. Sie wurden nicht perfekt, aber sie verstanden die Schriften. Und dann fuhr Jesus auf in den Himmel. Und Tobias hat schon gesagt, warum ist das ein Feiertag? Er hat auch schon einige Gründe genannt. Warum ist das überhaupt von Belang, wenn ich nicht gerade in der Großkirche bin? Ein freier Tag, oder? Das war doch nicht schlecht. Mussten nicht zur Arbeit, die meisten zumindest nicht. Und dann noch ein Brückentag dahinterher und wir hatten ein langes Wochenende. Nicht schlecht. Aber na, es ist doch ein unglaublicher Vorgang. Wir lesen da so drüber weg. Ist doch klar. Aber für die Jünger war gar nichts klar. Das kam nicht alle Tage vor. Und sie waren in Angst und in Aufregung. Und sie hatten vielleicht auch wieder Angst, allein zu sein. Vor der Kreuzigung hatten sie diese Furcht hier auch schon. Aber im Johannesevangelium, Kapitel 16, sagt Jesus: Ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Und das blieb auch so. Das war so. Ohne das Auffahren in den Himmel wäre der Heilige Geist, der in den Gläubigen wohnt, nicht gekommen. Ist das etwa gering? Wäre Pfingsten sonst möglich gewesen? Und ist es nicht auch das, wonach wir uns sehen, nach Hause kommen? Jesus kehrt in die Herrlichkeit Gottes zurück und dort wollen wir ja auch hin. Er war auch da der Erste. Aber zuvor haben wir das Leben hier zu leben, ebenso wie Jesus hier auf Erden seinen Auftrag hatte. So, und jetzt muss ich mal endgültig dieses... Das kommt davon, wenn man sowas macht. Okay. Der Taufbefehl des Herrn kam auch in diesen 40 Tagen zwischen Wiederauferstehung und das Auffahren in den Himmel. Da wollen wir nochmal lesen. Matthäus 28. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, endlich aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, indem ihr sie taufet, auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, und haltet sie lehret alles, der Satz war gut, lehret alles, was euch ich befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Alle Welt sollte die Worte Jesu hören und danach handeln. Und zwar komplett. Und nicht wie eine Rosinenpickerei, nur das, was einem gerade in den Kram passt. Mit seiner Bergpredigt hat Jesus deutlich gemacht, wie wir leben sollen und auch warum. Bei seiner Himmelfahrt hat er noch einmal klar gemacht, dass wir als seine Nachfolger so zu leben haben. Die Himmelfahrt setzt ein Ausrufezeichen hinter seine Worte. Eben weil er in diese Welt kam und leiden und sterben musste und dann auferstehen und schließlich zum Vater gehen, nur darum ist der Weg frei zum Vater. Das ist die eine Seite der Medaille. Der Mensch muss dies aber hören und dann auch noch anwenden. Also er muss passiv hören und aktiv werden. Das ist die andere Seite der Medaille. Wir haben schon oft gesagt und gehört, Konsum in der Gemeinde als Christ ist nicht genug. Jesus hat uns aufgefordert, Hörer und Täter des Wortes zu sein. Wir springen zur Apostelgeschichte zurück. Das, was wir vorhin von Tobias auch gehört haben. Da sagen die Engel, die zwei Männer in Weiß, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht gegen Himmel? Dieser Jesus, und kein anderer übrigens, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in gleicher Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel fahren sehen. Man könnte meinen, sie sagen, schaut nicht nur den Himmel. Handelt nach dem, was er euch gesagt hat. Jesus nennt diejenigen, die sein Wort hören und tun, weise. Nicht nur hören, auch tun. In Matthäus 7 lesen wir vom klugen, vom törichten Baumeister. Ihr kennt das alle, ne? Das ist in der Kinderstunde rauf und runter gesprochen worden. Jeder kennt es, ich lese es aber trotzdem, denn es ist, ich finde es ganz, ein ganz, ganz wichtiges Bild. Ein jeder nun, sagt Jesus, der diese meine Worte hört, das ist zum Ende der Bergpredigt, der diese meine Worte hört und sie tut, beides, hört und tut, ist einem klugen Manne zu vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde wehten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht. Denn es war auf Felsen gegründet. Und ein jeder, der diese Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Manne gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde wehten und an dieses Haus stießen, da fiel es und sein Fall war groß. Worin nun unterscheiden sich die beiden Bauherren voneinander? Wer aufgepasst hat, kann es sagen. Offensichtlich in ihrem Handeln. Worin unterscheiden sich die Schafe und die Böcke im Weltgericht? Offensichtlich in ihrem Handeln. Worin unterscheiden sich die ungleichen Söhne, die im Weinberg ihres Vaters arbeiten sollten? Offensichtlich in ihrem Handeln. Worin unterschieden sich der Priester und der Levit zum Samariter? Offensichtlich in ihrem Handeln. Wir haben vergleichbare Situationen und wir haben durch verschiedenes Handeln verschiedene Ergebnisse. Und es scheint da ein Muster zu geben, hören und tun. Eines geht nicht ohne das andere. Beides ist nötig, um echt zu sein. Um lebendig zu sein. Jakobus schreibt, Glaube ohne Werke ist tot. Es geht nicht ohne Glauben und es geht nicht ohne Werke. Hören und Tun sind ein festes Fundament, wie ein Fels. Hören ohne Tun ist ein schlechtes Fundament, wie Sand. Und wie kann ich nun gutes Fundament vom schlechten Fundament unterscheiden? Es ist ja nicht immer so offensichtlich. Wenn ich ein Haus sehe, dann kann ich schlecht zuerst das Fundament sehen. Und ich sehe die Wände, ich sehe das Dach, die Fenster, die Türen. Wir tun ja umfassend, und das ist ja vergleichbar mit uns, wir tun ja alle nicht umfassend und vollständig, was der Herr sagt. Einverstanden? Oder tut jemand umfassend und vollständig, was der Herr sagt? Nicht so ganz. Leider nicht. Also die Frage, wie unterscheiden sich Fels und Sand eigentlich voneinander? Chemisch gesehen gar nicht. Unsere Erde besteht aus verschiedenen Gesteinen, die aus ganz unterschiedlichen Stoffen zusammengesetzt sind. Man bezeichnet diese Stoffe als Mineralien. Die Alpen zum Beispiel bestehen auch aus Gestein. Solche Gesteine ist in langen Jahren der Sonne, dem Regen und dem Wind ausgesetzt. Durch die Zusammenwirkung von Hitze, Kälte, Wind und Wetter werden aus dem Gestein kleinere Brocken, Steine, Kies und Körner. Diesen Prozess nennt man Verwitterung. Brocken, Steine, Kies und Körner werden dann durch Wasser oder Wind weitertransportiert, zum Beispiel durch Flüsse, zu einem See oder Meer. Und während des Transports werden sie aneinander gestoßen und mit anderen Gesteinsstücken über die Zeit immer kleiner und kleiner. Die Ecken und Kanten runden sich dabei ab. Wenn diese Körner schließlich kleiner als 2 Millimeter sind, nennen wir sie Sandkörner. Sand ist also nichts anderes als ganz kleine Steine. Natürlich ist es leicht, wenn wir vor den Alpen stehen und uns die Berge anschauen. Die Österreicher werden es wissen. Ja. Ich nehme an, es gibt nicht nur Alpen in Österreich, aber relativ viel, oder? Also schon relativ bestimmt für die Landschaft. Und wenn man dann zu uns kommt, an den Strand und sich den Sand, mit dem Hand durch den Sand geht, ist der Unterschied sehr deutlich. Ja, da auf der einen Seite so was riesig, riesig Großes, auf der anderen Seite so das, was so feinkörnig durch die Hände rinnt. Aber wie würde man den Unterschied nennen? Was ist der Unterschied? Warum ist das eine so und das andere so? Jemand? Ein Vorschlag? Was ist da anders? Chemisch das Gleiche.
An der Festigkeit.
Festigkeit, ja. Durchaus. Dichte. Ja, Dichte ist das Gleiche. Also aber irgendwie ist der Fels ja ein massiver Block, ne? Die Festigkeit. Und der Sand ist ohne Zusammenhalt. Der gleichen Teile. Wir können einen Stein haben, wir können, wenn der im Laufe der Jahre oder wenn wir in eine Steinmühle legen, kommt ja auch Sand oder sowas raus. Wir haben im Grunde das Gleiche, gleiche Menge, gleiches Gewicht, wenn wir es in eine Tüte packen und nicht gerade wegfliegen lassen. Aber der Zusammenhalt ist weg. Es gibt keinen Zusammenhalt mehr zwischen den kleinen Teilen. Wenn man sich also eine winzige Probe im Labor davon anschaut, kann man den Unterschied nicht erkennen. Wenn man aber eine größere Perspektive wählt, sieht man, dass da was im Sand fehlt. Zeit und Umstände haben aus etwas sehr Festem, Stabilen, etwas Weiches und Unverlässliches gemacht. Was will er nur damit sagen? Könnt ihr euch vielleicht fragen. Wenn ich mich damit begnüge, das Wort zu hören, aber ansonsten mein Leben lebe, ist es auf jeden Fall wie Sand. Das sagt die Schrift, oder? Alle einverstanden? Da fehlt alles, um fest zu sein. Aber wie kommt man dahin? Es war doch nicht jeder immer so. Klar, es gibt Leute, die schon immer so waren. Die wurden missioniert, bekehrt und eingetopft. Keine Bewegung mehr seitdem. Kommt in die Gemeinde, nickt bedeutsam, wenn gepredigt wird und denkt sich vielleicht, das wäre was für meinen Nachbarn, der ist immer so unfreundlich. Und bleibt sitzen. Aber wenn der nicht immer so war, wie war er dann früher? Brennend für Christus, immer ein Flyer in der Tasche, immer ein Segensspruch auf den Lippen, voll Freude? Vielleicht, kann sein. Wenn wir an einem Sonntag in eine beliebige Gemeinde kommen und sehen, wer da so sitzt, bekommen wir das mit? Chemisch sind diese nicht zu unterscheiden. Ordentliche Kleidung, Kinder nett und adrett. Lächeln, möglichst breit, Bibel dabei, freundlicher Händedruck, mitbeten. Lautes Amen, mitsingen, Teilnahme an Kaffee oder Tee, alles da. Und doch ist bei dem einen Sand zu finden und bei dem anderen Fels. Wie kann das sein? Wie kann das jetzt hier sein? Ich hätte es doch ausdrucken sollen. Ich versuche mal modern zu sein, das bringt nichts. Wie kann das sein? Moment, das kriegen wir hin. So, reingelegt, sehr gut. Wie kommt es, dass das eigene felsige Fundament von Hören und Tun so sehr zerbröselt, dass nur noch Sand bleibt und das eigene Haus dann untergeht und es geht dann unter? Was ist passiert mit ihm oder mit ihr? Vielleicht habt ihr das schon gehört. Ich habe früher in der Gemeinde mitgearbeitet, aber dann kam eine neue Leitung. Das ging mir alles zu schnell, alles plötzlich anders, ohne mich. Schwester X hat mich derart verletzt. Nein, ich mache keine Frauenarbeit mehr. Ohne mich. Ich bin derart lieblos zurechtgewiesen worden, tolle Christen. Ohne mich. Die Gemeinde gibt meinen Gemeindebeitrag für falsche Dinge aus. Ohne mich. Mit mir will keiner wirklich was zu tun haben. Alles nur so oberflächlich. Ohne mich. Ich komme mit der Lehre nicht klar. Ich kenne das anders. Ohne mich. Wenn man was braucht, kommt man auf mich zu. Sonst nicht. Ohne mich. Mein sogenannter Freund in der Gemeinde hat mich hintergangen. Alle meinen nur, ich soll nicht so ein Theater deswegen machen. Er hat sich verfehlt und man deckt ihn. Ohne mich. Die da halten sich für was Besseres und rümpfen die Nase, wenn sie mich sehen. Ohne mich. Ich komme nur noch her, weil ich Gott treu sein will. Aber nach dem, was gewesen ist, soll mich bloß alle in Ruhe lassen. Gemeinschaft? Ohne mich. Diese Gedanken könnten wir in manchen Gemeinden und dort wieder in manchen Köpfen finden. Auch in unserer? Ich sage ja. Wem die Jacke passt, der möge sie sich anziehen. Auch mir passt sie zuweilen. Diese Gedanken, unberechtigt oder, wie schlimm wäre das, berechtigt, sind wie Wasser und Wind, wie Gezeitenkräfte. Sie zermahlen den Fels. Sie lösen das auf, was den Felsen hart macht. Was macht also den Felsen brüchig? Waren die Beispiele, die ich aufgezählt habe eben, also diese fiktiven Äußerungen, Lieblosigkeiten? Ja, waren sie. Könnte es also sein, dass es an Liebe fehlt manchmal bei uns Christen? Nicht nur nach außen zu den Gottesfernen oder den Armen, weil gerade für die erwärmen wir uns ja recht schnell. Das ist gut, nicht falsch verstehen. Wir sollen das eine tun, aber das andere nicht lassen. Vielleicht fehlt es manchmal an der Liebe nach innen. Moment mal, vielleicht bist du jetzt empört. Ich liebe doch, und wie? Gestern habe ich Bruder Y beim Umzug geholfen, obwohl ich kaum was mit ihm zu tun habe. Ist das denn nichts? Und wenn für unsere Ärmsten gesammelt wird, gebe ich auch. Ist das auch nichts? Ich soll doch mit Taten und nicht mit Worten lieben. Es geht doch nicht um das Gefühl. Ja, mit Taten lieben. Das ist wahr. Und gar nicht mit dem Herzen? Soll ich lieben wie eine Krankenschwester? Warum steht denn geschrieben in Römer 12, die brüderliche Liebe sei herzlich? Einer komme dem anderen in Ehrerbietung zuvor. Herzliche Liebe, ist das nicht wie weißer Schnee, doppelt gemoppelt? Ich glaube nicht, das steht ja im Grund da. Warum ist diese Ermahnung da? Warum soll die brüderliche Liebe herzlich sein? Warum musste Paulus das schreiben? Oder Johannes, dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebet, dass er auch seinen Bruder liebe. Hebräer 13, bleibet fest in der brüderlichen Liebe. Das ist eine besondere Liebe anscheinend, die brüderliche Liebe. 1. Thessalonicher 4, von der brüderlichen Liebe aber ist nicht Not, euch zu schreiben, denn ihr seid selbst von Gott gelehret, euch untereinander zu lieben. Gelehret sind wir. Es ist nicht fremd. 1. Petrus, tut Ehre jedermann. Erste Aufforderung, habt die Brüder lieb. Zweite Aufforderung, fürchtet den König, ehret den König. Fürchtet Gott, ehret den König. Und nochmal im ersten Johannesbrief, so jemand spricht, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebet, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Nochmal 1. Johannes, denn daran wird es offenbar, welche die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels sind. Wer nicht recht tut, ist nicht von Gott. Und wer nicht seinen Bruder lieb hat. Das gute Tun ist ja recht, aber es sind zwei Dinge, die genannt werden. Es ist offenbar nicht nur eines nötig. Also auch hier finden wir irgendwie zwei Seiten einer Medaille. Die Herzenseinstellung zum Bruder, zur Schwester und die Tat, das Werk. Nicht nur spenden und helfen, auch das gute Wort, das Mitgehen, das Zuhören, das Freundschaft erweisen, das zugeneigt sein. Fallen wir nur nicht von der anderen Seite vom Pferd. Jetzt bewerte ich, dass ich die Zweitlese habe. Wir haben sehr deutlich gemacht, in der Vergangenheit, dass der Christ nicht passiv in der Gemeinde sein kann. Nicht nur konsumieren, sondern auch sozusagen produzieren ist nötig. Die Liebe besteht aus Zuneigung zum Nächsten und in der Tat. Das Innere und das Äußere. Und jetzt kannst du dich fragen, wie kann Gott denn Zuneigung befehlen? Ich kann doch nichts dafür. Ich möchte eine Gegenfrage stellen. Bist du deinen Gefühlen, deinen Gedanken ausgeliefert? Musst du jemanden hassen? Musst du Schlechtes denken? Musst du jemanden ablehnen? Nein. Es ist eine Entscheidung. Du entscheidest dich, ob du dich einlassen willst. Du entscheidest dich, ob du Gott wirklich darum täglich bittest, dass er aus deinem steinernen Herz ein fleischernes macht. Ganz recht, du kannst Gott bitten. Du kannst ihm sagen, dass du mit jemandem Probleme hast, dass der unsympathisch ist oder merkwürdig, nicht zu dir passt, unfreundlich und so weiter. Und du kannst ihn bitten, dass der Herr dir eine neue Sichtweise für diesen Menschen gibt. Es ist doch der Weg der Welt, nur mit Leuten umzugehen, die man sowieso mag und die auf der gleichen Wellenlänge sind. Wir aber sollen liebevoll sein. Wir müssen sogar. Ich habe mal vor einiger Zeit eine Predigt gehalten über den 1. Korintherbrief, Kapitel 13, über die Liebe, über die Paulus da redet. Da möchte ich kurz nochmal, nicht aus der Predigt zitieren, aber ich möchte die Bibelstelle einmal vorlesen. Kapitel 13, Entschuldigung. Wenn ich mit Menschen und Engelszungen rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz und eine klingende Schelle. Und wenn ich weissagen kann und alle Geheimnisse weiß und alle Erkenntnis habe, und wenn ich allen Glauben besitze, sodass ich Berge versetze, habe aber keine Liebe, so bin ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeile und mein Leib hergebe, damit ich verbrannt werde, habe aber keine Liebe, so nützt es mir nichts. Also ich kann sehr wohl die guten Dinge tun, diese praktischen Sachen, die alle toll finden. Aber es kann wertlos sein. Die Liebe ist langmütig und gütig, die Liebe beneidet nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Ohne diese Liebe, dieses herzliche Zugewandtsein ist alles nichts. Die Liebe erträgt also alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Ist sie darum naiv? Ist sie dumm? Ist sie leichtsinnig? Nein. Denn so achte ich den anderen höher als mich. Und dafür gibt es keine Vorbedingung. Ist diese Liebe Selbstzweck? Warum hat Gott die Gemeinde geschenkt? Es könnte auch jeder für sich glauben und nachfolgen. Direkt ohne Gemeinde. Einfach Gott nach. Aber Gott wollte es anders. Gott hat verfügt, er will ein Volk. Und was ist ein Volk? Definition eines Volkes? Frage an die Gemeinde. Was ist ein Volk? Ganz simpel, also ganz auf einen Satz gebracht.
Abstammung.
Ah ja, kann sein.
Eine Gruppe von Menschen.
Ja, und was? Ja, ein Kindergarten ist auch eine Gruppe von Menschen.
Wir sind eine größere Gruppe.
Alle Kindergärten im Norden. Die Staatslehre sagt, ein Volk ist eine Schicksalsgemeinschaft. Und ich finde, das passt. Schicksalsgemeinschaft. Das ist ein bisschen wie Ruth und Naomi, die natürlich kein Volk waren, aber auf Leben und Tod gehören sie zusammen. Sie teilen das gleiche Schicksal. Was auch immer werden wird, widerfährt allen. Das Wohlergehen des einen ist Interesse aller. Und hier ist die Bibel besser oder genauer als der Prediger. Denn wir sind nicht nur ein Volk, wir sind ein Leib. Wir sind noch enger zusammen als ein Volk. Wir sind ein Leib. Ich lese Auszüge aus dem 1. Korintherbrief. Also es ist schon in richtige Reihenfolge, aber ein paar Verse habe ich rausgelassen, sonst wird es zu viel. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spreche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib. So gehört er deswegen nicht weniger dazu. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich bedarf deiner nicht. Oder das Haupt zu den Füßen, ich bedarf eurer nicht. Und wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid Christi Leib und jedes in seinem Teil Glieder. Und so soll es, muss es bei uns sein. Denn das sind die Merkmale des Leibes. Liebe ist nötig, damit wir uns gemeinsam freuen und gemeinsam leiden können. Und nur in diesem Leib ist Hoffnung und Rettung. Wir sollen die Gemeinschaft nicht verlassen. Wir brauchen uns. Wie schlimm, wenn wir das nicht sehen. Wenn wir dieses Fundament mit Liebe, Hören und Tun nicht haben, geht das Haus unter. Sein Fall ist tief. Und dann bringt es dir nichts, dass Jesus gestorben ist für deine Schuld. Auch nicht die Auferstehung nicht. Auch nicht die 40 Tage mit der Himmelfahrt als Höhepunkt. Bringt dir nichts. Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten verlieren die Bedeutung für dich, wenn dein Fall doch groß sein wird. Hüte dich und prüfe dein Fundament. Flehe, wenn nötig, darum, dass es neu gelegt wird. Falle nicht. Und noch eins. Das eine ist ja inwendig, das andere ist auswendig. Es gibt das Böse in der Welt. Schaut euch um. Hört eure Kollegen reden, eure Nachbarn, eure Familien. Alle berichten davon und sind auch Teil dessen. Was hören wir denn für gute Nachrichten, für gottgefällige Dinge? Ein paar vielleicht, aber die große Tendenz ist doch gottlos. Und dieses Böse, dieser Böse, will die Kinder Gottes herausreißen aus dem Leib und sie verschlingen. Mit Lust und mit Leid. Wenn ich lieblos bin, sündige ich und gebe mich dem Bösen preis. Wenn die Lieblosigkeit anderer mich tatenlos macht, ist mein Glaube tot. Und ich sündige und gebe mich dem Bösen preis. Und verleite andere Anstoß daran zu nehmen und gleichfalls zu sündigen. Wenn das in der Gemeinde dann gang und gäbe wird, ist der Weg frei, dass meine Interessengemeinschaft wird, ein Bibellesezirkel. Aber der Leib dieser Gemeinde ist nicht mehr da. Merkt ihr die Wechselwirkung? Es sagt der eine ohne mich und daraufhin auch der andere. Und beide geben einander die Schuld. Und das Fundament bröckelt und das Haus stürzt ein. Und die, die es gebaut haben, bauten vergeblich. Nun starren sie in den Himmel und sehen einander nicht mehr. Also, passt dir diese Jacke? Bist du bereit, sie dir anzuziehen? Diese Predigt vorzubereiten, war in gewissermaßen eine Art Züchtigung für mich. Denn die Jacke, wie gesagt, passt mir durchaus. Und es tut mir leid, dass ich lieblos gewesen bin, denn ich bin es gewesen, dass ich mich auf manche Geschwister nicht einlassen wollte und dass sie mir zu schwierig waren. Und ich möchte den Herrn Jesus Christus, unseren Herrn, um Vergebung bitten. Ich bitte auch euch, in euch zu gehen. Prüft euch, bittet Gott, euch zu prüfen. Helft mit, dass wir wahrhaft ein Leib und ein Volk sind. Der Herr segne dich und mich in dem Streben danach. Doch denkt bitte auch an das Fundament zurück. An den Felsen, der zu Sand werden kann. An die Liebe, die alles zusammenhält und daran, dass alles wegbröselt von unseren tollen Absichten und Meinungen und Taten, wenn die Liebe eben schwindet oder gar fehlt. Und noch ein letztes, bevor das zu groß wird. Ohne mich, sagt Herr Jesus, könnt ihr nichts tun. Mit ihm aber vermögen wir alles. Unser Herr, der die Herzen kennt, kann Beziehungen heilen, Verständnis füreinander schenken, Vergebung ermöglichen. Er wird wiederkommen, wie er aufgefahren ist, das haben wir gehört, zum Schrecken für die einen und zur Freude für die anderen. Aber er kommt und er will sein Leib. Sei dabei, höre und tue das Wort und liebe deinen Nächsten von Herzen. Amen.